Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Noch sind trotz Pandemie gar nicht so viele arbeitslos in Deutschland. Noch hilft Kurzarbeit. Aber offenbar zahlen viele den Preis an einer anderen Stelle. Seit heute wissen wir, die, die einen Job haben, haben im vergangenen Jahr weniger verdient. 0,6% weniger durchschnittlich. Nun haben die Deutschen im Schnitt während der Pandemie auch weniger ausgegeben. Aber da kommt das nächste Handicap. Sparen mit Festgeld und Sparzins funktioniert nun auch so gut wie gar nicht mehr. Zum ersten Mal in der Geschichte müssen deutsche Sparer Banken Geld dafür geben, dass sie ihr Geld aufbewahren. Der Zinssatz für einjährige Sparverträge ist jetzt im Schnitt negativ. Brigitte Scholtes ordnet das nochmal ein.
Was für Firmenkunden schon lange gilt, hat nun im Dezember auch erstmals die privaten Sparer in Deutschland getroffen. Sie müssen Gebühren zahlen, wenn sie Geld kurzfristig, also bis zu einem Jahr, anlegen wollen. Das zeigt der Zinsradar des Internetportals Weltsparen. Das gilt zwar nur für den Durchschnitt und dieser negative Zins liegt auch nur bei 0,01%, sagt Tamás Georgadze, Chef der Raisin Bank, die das Internetportal Weltsparen betreibt.
Es ist tatsächlich noch sehr leicht, Phänomen oder leicht negative Verzinsung, wo man noch nicht Alarm schlagen muss, aber in der Tat, das hat im Durchschnitt die Privatkunden erreicht.
Basis für die Erhebung sind die Daten, die die Banken an die EZB melden. So sind etwa 2% der gesamten Sparvolumina betroffen, der Rest wird gar nicht verzinst, erklärt Hendrik Burs vom Verbraucherportal Finanztipp.
Gerade ältere Tagesgeldkonten haben im Laufe der Zeit immer wieder Zinsen gesenkt und bieten halt jetzt auch wirklich 0,0 nur noch an. Und so kommt dann eben auch so ein Durchschnittswert zustande. Wenn eben viele Kunden unverzinste Gelder haben, dann fallen diejenigen, die schon Negativzinsen tragen, natürlich statistisch noch stärker ins Gewicht.
Aber der Trend geht nach unten. Das bestätigt auch die Finanzberatung Max Herbst, die seit vielen Jahren die Zinsentwicklung auch bei Tages- und Festgeldkonten von 1200 Banken in Deutschland vergleicht. Bei vielen Geldhäusern werden zwar nur Sparanlagen von einer bestimmten Höhe an negativ verzinst, inzwischen aber erheben einige Institute Gebühren fürs Sparen auch vom ersten Cent an. Das gilt oft nur für Neukunden, aber inzwischen werden auch Bestandskunden nicht mehr unbedingt verschont. In Europa bitten nur noch Banken in Dänemark und Luxemburg ihre Sparer im Durchschnitt zur Kasse. Dass es auch die Deutschen trifft, hat auch damit zu tun, dass sie eben viel sparen.
Mehr als die Hälfte des privaten Haushaltsvermögens liegt nämlich auf Gehaltskonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten oder Sparbüchern. Das heißt, die Last, die auf den Banken liegt, und in diesen Zeiten ist das nämlich eine Last, die ist in Deutschland besonders groß.
Sagt Tamás Georgadze von Weltsparen. Es gibt aber noch einige Banken, die auch positive Zinsen zahlen. Die wären eine Alternative, aber auch da gilt es, genau hinzuschauen, sagt Hendrik Burs von Finanztipp.
Ich muss immer darauf achten, dass die Einlagensicherung vernünftig ist, dass mir also im Fall, dass die Bank in Schieflage gerät, wirklich ein Anspruch auf Entschädigung daraus entsteht und dass ich auf keinen Fall in irgendwelche dubiose oder unbekannte Kanäle da mein Geld stecken darf.
Wer längerfristig auf sein Geld verzichten kann, für den gibt es eine andere Alternative, meint Burs.
Wenn ich höhere Rendite haben möchte, dann würden wir immer zum Aktienmarkt raten und einen breit gestreuten Aktienfonds. Aber da kann es mir halt passieren, dass ich in einem Jahr an das Geld möchte und dann sind die Kurse enorm gesunken und ich habe ein großes Minus. Das wird nicht funktionieren.
Soweit zu den sinkenden Zinsen. Die Pandemie hat viel Schaden angerichtet, viele Leben gekostet und viel Lebensqualität. Man kann ihr auch Positives abgewinnen, ja, dass mehr Homeoffice möglich ist beispielsweise und dass das gekommen ist, um zu bleiben. Aber die Hoffnung, dass Corona jetzt dazu führt, dass wir umweltfreundlicher leben, die erfüllt sich nur so halb. Der öffentliche Personennahverkehr wird viel weniger genutzt als vorher, also Busse und Bahnen. Und auch das Carsharing, einst großer Hoffnungsträger, ist angeschlagen. Dieter Nürnberger berichtet.
Vor allem in den Wochen des ersten Lockdowns im Frühjahr ging das Geschäft bei einzelnen Anbietern um bis zu 80% zurück. Ein Fahrzeug, welches vorher von Unbekannten genutzt wurde, in Pandemiezeiten für viele wohl ein zusätzliches Infektionsrisiko. Doch mit den dann folgenden Lockerungen gewann das Geschäft wieder an Fahrt, sagt Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing.
Wir hatten in 2020 im Sommer und Herbst auch eine sehr gute Erholung, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass viele Ausflüge, kleinere Reisen dann natürlich zum Teil nicht mit dem öffentlichen Personenverkehr gemacht wurden, Flüge natürlich komplett weggefallen sind und stattdessen die Leute mehr Carsharing-Fahrzeuge gebucht haben.
Beim Carsharing teilen sich die Nutzer die Fahrzeuge, oft auch nur für relativ kurze Strecken. Es gibt zwei Geschäftsmodelle. Vor allem in Großstädten können die Leihautos an beliebigen Orten abgeholt und abgestellt werden, das sogenannte Free-Floating. Auf dem Land stehen eher stationsgebundene Autos zur Verfügung. Derzeit gibt es Tendenzen, dass einzelne Anbieter beide Geschäftsmodelle erfolgreich miteinander verschmelzen. Trotz Corona-Pandemie stieg die Zahl der angemeldeten Fahrberechtigten auf nunmehr knapp 3 Millionen, ein Viertel mehr als im Vorjahr. In 855 Kommunen stehen derzeit rund 26.000 Fahrzeuge zum Teilen bereit. Hier gab es nur leichte Zuwächse. Der Großteil des Geschäfts findet in den Städten und Ballungsräumen statt. In ländlichen Regionen waren Unternehmen im vergangenen Jahr teils auf die Unterstützung der Politik angewiesen. Der Bundesverband sieht sich als Teil einer Bewegung hin zu einer ökologischen Verkehrswende. Durch das Teilen von Fahrzeugen werde weniger Platz im öffentlichen Raum benötigt. Marktanalysen zeigen, dass Carsharing-Teilnehmer seltener Auto fahren, dafür aber öfter Fahrrad oder vermehrt auch den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Der Bundesverband sieht sich zudem als Vorreiter bei der Elektromobilität. Jedes fünfte Flottenmodell sei inzwischen ein E-Auto oder ein Plug-in-Modell. Aufgrund der ökologischen Vorteile beim Carsharing fordert der Bundesverband mehr öffentliche und gezielte Unterstützung. Geschäftsführer Gunnar Nerke.
Die Bundesregierung war sehr schnell darin, den privaten Autobesitz zu fördern, indem sie die Innovations- oder Umweltprämie für E-Autos eingeführt hat. Dem muss etwas an der Seite stehen, das multimodales Mobilitätsverhalten fördert. Deswegen fordern wir die Etablierung eines Sharing-Zuschusses für private Haushalte, die sich eben nicht für den privaten Autobesitz interessieren, sondern für multimodale Mobilität.
Trotz eines besseren Branchenergebnisses als erwartet, bleibt Carsharing ein Nischenmarkt. Verglichen mit dem Gesamtfahrzeugbestand in Deutschland liegt der Marktanteil bei unter 1%. Eine weitere Expansion ist deshalb zuerst mit der Hoffnung auf ein baldiges Pandemieende verbunden.
Und wir bleiben bei den Autos, denn nicht nur das Carsharing hat Probleme, auch Autohersteller selbst. Sie haben im Januar viel weniger Autos verkauft als im Dezember. Weniger Absatz, das ist die kurzfristige Baustelle der Autobauer. Die größere ist, elektrisch zu werden. Da sind die Chinesen oft schneller. Die können direkt E-Autos bauen und fangen gar nicht erst im großen Stil mit Verbrennungsmotoren an. Und Tesla heizt den konventionellen Autobauern zusätzlich ein. Nun wollen alle schnell umsteuern. Wir hören jetzt von Ford, sie werden in Köln ihr erstes Elektroauto in Europa bauen. Vivien Leue, Sie haben da heute zugehört. Da war ja sogar davon die Rede, dass Ford bis 2030 nur noch Elektroautos bauen will. Das klingt ambitioniert. Ist es das auch?
Ja, wenn man bedenkt, dass Ford bisher als der Nachzügler in Sachen E-Mobilität gilt oder wie manch böse Zungen auch sagen, die Elektrowende bisher verschlafen hat, dann ja, ist das sehr ambitioniert. Aber Ford macht das jetzt doch auch clever, würde ich sagen. Also im Kölner Werk, das ist ja jetzt zum europäischen Zentrum für Fords E-Autos ausgerufen worden, wird derzeit noch der Fiesta produziert. Platz ist da aber noch für ein zweites Modell und Mitarbeiter sind auch vorhanden. Und 2023 soll dann die Produktion des ersten Ford E-Autos für den europäischen Markt dort beginnen. Es könnte dann, wenn der Fiesta, der Verbrenner, ausläuft, auch noch ein zweites E-Modell hinzukommen. Also Platz und Mitarbeiter sind da. Außerdem nimmt Ford viel Geld in die Hand. 1 Milliarde Euro will der Konzern in den kommenden 2,5 Jahren allein am Standort Köln investieren. Und hinzu kommen noch Kooperationen mit VW, die die Entwicklung von E-Autos der Marke Ford dann beschleunigen sollen.
Sie haben gerade gesagt, Ford hinkt ein bisschen hinterher. Elektrisch, wie steht denn Ford insgesamt da? Geht es denen gut oder ist es jetzt eher so ein verzweifelter Versuch, wieder Boden zu gewinnen?
Ja gut, geht es ihnen nicht wirklich. Der US-Konzern hat jetzt allein im vierten Quartal 2020, das sind die letzten Zahlen, einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar in den Büchern stehen. Da sind zwar Sonderposten dabei, aber generell versucht der Konzern schon seit längerem, vor allem in Europa, auf die Kostenbremse zu treten. Also da sind Restrukturierungen und Personalabbau immer wieder im Gespräch. In deutschen Werken in Köln und Saarlouis sollen tausende Stellen wegfallen, sind auch zum Teil schon. Aber die Wende hin zum E-Auto, ich würde sagen, die ist auch bedingt durch die europäischen Rahmenbedingungen. Da gibt es jetzt kaum noch eine Alternative. Also in der EU gelten ja immer strengere CO2-Grenzwerte für neue Pkw. Und zum Beispiel Großbritannien will auch von 2030 an ganz auf Verbrenner verzichten. Also die Autokonzerne müssen jetzt einfach umstellen.
Und Sie haben das gerade gesagt, die Standorte in Deutschland, die wackeln ja ständig bei Ford. Werden da jetzt wirklich in Köln Arbeitsplätze erhalten? Denn für das Elektroauto braucht man ja gar nicht mehr so viele, die das montieren.
Das stimmt. Deswegen ist das Kölner Werk auch sicherlich nicht in seiner Gänze gerettet. Also der Standort ist gerettet, aber die etwas mehr als 15.000 Menschen, die da aktuell noch arbeiten, es waren mal mehr als 18.000, müssen immer noch bangen, denn es werden immer noch Mitarbeiter, also Arbeitsplätze abgebaut. Und man weiß ja noch nicht, ob tatsächlich bisher, jetzt ist nur die Rede von einem E-Auto-Modell, ob dann irgendwann ein zweites kommt. Also langfristig weder Betriebsrat noch Ford, so viel kann ich sagen, wollten heute auf diese Fragen antworten und konkrete Zahlen nennen. Aber langfristig könnten doch weiterhin noch bis zu einem Drittel der Arbeitsplätze in Köln wegfallen.
Jetzt kooperiert Ford mit VW, um dieses Elektroauto zu bauen. Ist das die neue Linie, dass die Autokonzerne sich da zusammenschließen?
Ich würde sagen, es ist in der aktuellen Lage für beide Konzerne so etwas wie eine Win-Win-Situation. Also Ford spart sich eine sehr lange und sehr teure Entwicklungsphase für so eine eigene Plattform. Das dauert einfach lange, kostet auch enorm viel Geld. Und vor allem die Zeit hat Ford jetzt einfach nicht mehr, weil sie eben zeitlich so sehr hinterherhinken. Und VW finanziert sich natürlich dadurch seine hohen Entwicklungskosten. Insofern, ich würde es nicht einen echten Zusammenschluss nennen. Und ich glaube, dass die Motivation auch weniger war, gegen Tesla oder auch chinesische Konzerne anzugehen, sondern es ist jetzt in dem Moment für beide vorteilsbringend. Und wie viel sich daraus dann entwickelt, wird sich wohl zeigen.
Danke für die Details an Vivien Leue. Ford will bis 2030 nur noch E-Autos bauen und davon ein wichtiges Modell in Köln. Zwischen dem, was wir für unsere Kinder wollen, dass sie im Garten toben, dass sie Höhlen bauen, dass sie fantasievoll spielen, und der Realität klafft ja oft eine Lücke, denn Kinder sind längst auch Konsumenten, also vor allem zukünftige Konsumenten. So können Zweijährige längst McDonald's und Burger King auseinanderhalten. Egal, wie oft sie im Garten toben, in dem Moment, wo sie ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand kriegen, ist ihre Welt scheunentorweit offen für Werbung. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist alarmiert. Helene Nikita Schreiner.
Stopp das Junkfluencer-Marketing. Diese Forderung stellt die Verbraucherorganisation Foodwatch an die großen Genussmittelunternehmen. Junkfluencer, das ist eine Wortneuschöpfung aus Junkfood und Influencer. Junkfluencer bewerben also ungesundes Essen im Internet für eine, im schlimmsten Fall, sehr junge Zielgruppe. Und genau das ist das Problem. Foodwatch wirft den Unternehmen und den InfluencerInnen vor, mit dieser Form des Marketings Werbung für ungesunde Produkte an den Eltern vorbeizuschleusen. Diese lande nämlich direkt auf den Smartphones der Kinder und der Jugendlichen. So entgleite den Eltern die Kontrolle. Das ist besonders deswegen gefährlich, weil sich im jungen Alter Essgewohnheiten verfestigen. Luise Molling von Foodwatch warnt.
Wenn Sie als Kind anfangen, sich sehr ungesund und einseitig zu ernähren, dass diese Gewohnheiten oft ein Leben lang beibehalten werden, mit all den Folgen. Also wir haben ganz viele ernährungsbedingte Krankheiten, verschiedene Krebsarten, Typ-2-Diabetes, Adipositas, also all diese Krankheiten, die eben durch schlechte Ernährung gefördert werden.
InfluencerInnen genießen bei Kindern und Jugendlichen Star-Status. Für die Genussmittelunternehmen sind sie perfekte Werbepartner. Für die Kinder kann ihr Marketing stark gesundheitsschädigend sein.
Diese Influencer sind halt für die Kinder und Jugendlichen wirklich Vertrauenspersonen. Es sind die Idole, es sind quasi die digitalen Freunde. und ihnen wird eben viel Vertrauen entgegengebracht und dadurch sind deren Kaufempfehlungen auch besonders wirksam, gerade bei der jungen Zielgruppe.
Die von Foodwatch kritisierten Unternehmen wie Haribo, der Milka-Schokoladenhersteller Mondelez oder McDonald's räumten auf Anfrage ein, sie seien sich ihrer besonderen Verantwortung, was das Marketing für Kinder betrifft, bewusst. Das Marketing der Unternehmen richte sich nie direkt an Kinder unter 12 Jahren. Jedoch könne nicht komplett ausgeschlossen werden, dass Kinder der Werbung in den sozialen Netzwerken begegneten. Die Süßigkeitenhersteller betonen aber auch die Eigenverantwortung der KonsumentInnen. Süßwaren seien Genussmittel und sollten in Maßen genossen werden. Das scheint allerdings nicht zu funktionieren. Kinder und Jugendliche in Deutschland essen weit mehr Süßigkeiten und Snacks als empfohlen. Gegen den maßvollen Genuss von Süßigkeiten sei nichts einzuwenden, so Luise Molling von Foodwatch.
Natürlich dürfen Kinder und Jugendliche Süßigkeiten essen und gegen die berühmte Handvoll am Tag ist auch nichts zu sagen. Das Problem ist eben, dass sie deutlich mehr essen als empfohlen wird, mehr als doppelt so viel und da muss gegengesteuert werden und mit dem Kindermarketing der Lebensmittelindustrie tut die Industrie genau das Gegenteil. Sie fördert diese ungesunde Entwicklung, anstatt die Einhalt zu gebieten.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Kindermarketingbeschränkungen als unabdingbar, um Fettleibigkeit und Fehlernährung bei Kindern entgegenzutreten. In Deutschland bleibt die Regulierung des Kindermarketings vorerst freiwillig. Das heißt, die Unternehmen entscheiden, wie sie werben. Eine Sprecherin des Bundesernährungsministeriums verweist auf die Zuständigkeit der Länder. Die Länder hätten es versäumt, eine verantwortungsbewusste Regelung zu finden und durchzusetzen, um den Schutz von Kindern wirksam zu gewährleisten, heißt es aus dem Ministerium. Dort halte man die Verhaltensregeln für nicht ausreichend.
Junkfluencer, so hat sie das gerade genannt, ködern Kinder und Jugendliche auf sozialen Plattformen. Statt Junk und Fastfood sollten Kinder lieber gesund essen, womöglich sogar noch Bio. Dahin geht ohnehin die Reise seit dem Pandemiejahr. Die Bio-Lebensmittelbranche wächst deutlich, heißt es auf der größten Bio-Fachmesse, die heißt Biofach. Die ist wie so vieles virtuell. Eleonore Birkenstock.
Der Duft neuester Gewürzmischungen oder Kokosöl bleibt aus. Die Biofach findet im Online-Format statt. Das heißt, kein Probieren, kein Geschmackstest. Einkaufsgespräche laufen per Videocalls oder Chats. Über 1400 Aussteller haben sich angemeldet. Im vergangenen Jahr in der Realversion waren es rund 3800. Dabei hat die Corona-Pandemie der Biobranche einen weiteren Schub gegeben. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen fast 15 Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel und Getränke aus. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 22%. Aber wie in den Jahren zuvor wächst die Nachfrage hierzulande stärker als das Angebot. Die Fläche für den Biolandbau legte von 2019 auf 2020 um 5,3% zu. Insgesamt macht der Ökolandbau gut 10% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland aus. Das Ziel der Bundesregierung ist, bis 2030 das Doppelte zu erreichen. Wie das möglich ist, dazu hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, bei der Eröffnung der Biofach nicht geäußert. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft hält es für notwendig, politische Instrumente zur Förderung der Ökowirtschaft viel stärker aufeinander abzustimmen.
Und jetzt schauen wir auf eine Wirtschaftssparte, die vielen Menschen an der deutschen Küste Arbeit gibt, den Schiffbau. Für alle die, die sich auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert haben, läuft es da gerade nicht so rund, denn wer macht schon auf absehbare Zeit eine Kreuzfahrt? Das trifft jetzt mit voller Wucht den drittgrößten Schiffbauer in Deutschland, die MV-Werften. In ihrem früheren Leben waren sie mal die DDR-Schiffbaubetriebe. Der Eigentümer, der sitzt jetzt in Malaysia und der sagt, von den knapp 3000 Mitarbeitern sollen 1200 gehen. Die IG Metall hält dagegen heute. Aber was kann sie ausrichten?
Ja, moin, auch von meiner Seite. Ich weiß, der Anlass ist wieder mal beschissen. Anders kann man das gar nicht mehr ausdrücken. Im Moment sieht es wieder so aus, als wenn wir auf der Strecke bleiben.
So klang es heute Mittag auf der Stralsunder Kundgebung der IG Metall Küste, wo sich einige hundert Werftarbeiter nach ihrem Autokorso vom Werksgelände bis zum Marktplatz der Hansestadt versammelt hatten. Darunter dieser Mitarbeiter aus der Fertigung und eine Kollegin aus der Konstruktionsabteilung.
Ja, wir wollen halt Flagge zeigen, dass wir für die Werft da sind.
Es gab ja schon mal eine Insolvenz, die habe ich dann auch abgewettert, indem ich dann im Hochbau gearbeitet habe. Und war dann sehr froh, dass ich wieder auf der Werft arbeiten konnte und ja, möchte da gerne weiterarbeiten. Und ich hoffe, dass es neue Projekte gibt oder dass die Projekte weitergeführt werden.
Vorige Woche hatte die Geschäftsführung der MV-Werften bekannt gegeben, dass an den drei Standorten Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund krisenbedingt insgesamt 1200 der rund 3000 tariflich bezahlten Festanstellungen wegfallen sollen. Dass die drei Werftenstandorte nach der hoffnungsvollen Wiederbelebung ab 2016 nun schon wieder tief in der Krise stecken, das habe ausnahmsweise einmal nichts mit dem Eigentümer zu tun, erklärten die Gewerkschafter und Betriebsratsmitglieder der Belegschaft heute. Tatsächlich hatte der in Hongkong sitzende Mischkonzern Genting den Werftenverbund an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern gekauft, um kurzerhand jene riesigen Kreuzfahrtschiffe für bis zu 9000 Passagiere selbst zu bauen, die ein zu Genting gehörender Kreuzfahrtanbieter für den damals boomenden asiatischen Reisemarkt brauchte. Doch dann schlug Corona zu, in Asien und damit auch auf dem asiatischen Kreuzfahrtmarkt 3 Monate eher als hier, erklärte der sichtlich erregte Stralsunder Betriebsrat, bevor er auf die Frage einging, warum Genting Hongkong für die MV-Werften immer wieder Steuergelder in Millionenhöhe erhalten sollte. Der Mutterkonzern zahle im Gegensatz zu einigen anderen deutschen Werften Steuern in Deutschland statt im Ausland und er habe bislang 2,5 Milliarden Euro in die MV-Werften plus Kabinenherstellung investiert.
Die Investitionen, die sie gemacht haben, die hat auch keiner weggetragen oder so, die sind hier. Und was man noch wissen muss ist, die haben noch nicht 1 Cent Steuergelder bekommen. Deswegen auch nochmal mein Appell an alle Bürger hier in Mecklenburg-Vorpommern. Bis jetzt hat Genting das alles selber getragen, die gesamten Kosten.
Gemeint sind die mittlerweile rund 200 Millionen Euro aus der von Genting bei einem Bankenkonsortium hinterlegten Sicherheit, deren Auszahlung der Schweriner Landtag zugestimmt hat. Damit konnten die Arbeiten auf der in Stralsund liegenden Expeditionsjacht Crystal Endeavour und am Kreuzfahrtriesen Global Dream in Wismar fortgesetzt werden. Nun wäre es nötig, die in Rostock begonnene Global 2 weiterzubauen. Dafür brauche man jene 500 Millionen Euro, die sich Genting für die MV-Werften als Corona-bedingte Überbrückungshilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes erhoffen. Laut der Werftengeschäftsführung müsse das Sanierungskonzept auch eine Anpassung der Personalstärke enthalten, um Ende März ein positives Gutachten für die Gewährung von Kreditmitteln des Bundes zu erhalten. Die brauche man, um Zeit zu gewinnen für eine Umstellung auf einen grünen Schiffbau.
Für den Werftenverbund in Mecklenburg-Vorpommern geht es um viele Arbeitsplätze, wie Silke Hasselmann berichtet hat. Und damit gehen wir weiter zur Börse, zu Jan Plate. Herr Plate, wenn Warren Buffett den Finger rührt und Geld investiert, dann ist das für viele Anleger genauso ein starker Fingerzeig, wie wenn Elon Musk, der Tesla-Chef, sowas twittert. Beide haben tatsächlich inzwischen eine ganz schöne Macht.
Und Warren Buffett hat jetzt in den US-Ölkonzern Chevron investiert, dazu auch in den US-Mobilfunker Verizon, vielleicht wegen des neuen superschnellen Internets 5G. Und manche scheinen da hinterher zu ziehen. Jeweils die Kurse von Verizon und Chevron, die verteuern sich jetzt erstmal um durchschnittlich 3%.
Und beim Bitcoin, da vermelden wir auch ständig Höchststände und heute auch wieder, oder?
Der Bitcoin mit einem neuen Rekordhoch bei $51.300, momentan nur knapp darunter bei $51.100. Viel geredet wird über Bitcoin und Werte, die zuletzt stark im Kurs hoch und runter geschossen sind. Und deswegen wird es übrigens morgen in den USA im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses eine Anhörung geben, um die neue Macht der jungen Trader am Smartphone, um die Zukunft von kostenlosem Aktienhandel oder eben auch mögliche Marktmanipulation.
Das wird bestimmt spannend. Bleiben wir in den USA. Die Amerikaner kaufen ja wieder mehr. Wie bewerten Sie das?
Das könnte steigende Preise und Inflation bedeuten, was dann längerfristig höhere Zinsen bedeuten könnte. Und zum Teil ist das auch schon zu beobachten. Der deutsche Staat zum Beispiel musste jetzt Anlegern erstmals seit längerem wieder einen Zins zahlen, um sich frisches Geld zu besorgen. Und auch die durchschnittliche Rendite bei deutschen Staatsanleihen steigt. Was bedeutet, sie ist nicht mehr ganz so tief im Minus, nämlich bei -0,39%.
Dann schauen wir dann noch detaillierter auf den deutschen Markt. Wie steht denn der DAX?
Na, Anleihen könnten interessanter werden, Aktien weniger interessant und für Unternehmen könnte es dann längerfristig teurer werden, sich zu finanzieren. Der DAX verliert jetzt rund 1% auf 13.919 Punkte. Allerdings mit höheren Zinsen bei Staatsanleihen und in ferner Zukunft mit höheren Zinsen könnten Banken wieder besser verdienen. Ja, und zum Beispiel die Aktien der Deutschen Bank notieren zwar kaum verändert, aber damit immerhin auch besser als der Gesamtmarkt.
Und im DAX ist auch noch Beiersdorf interessant. Anleger haben das Unternehmen heute richtig links liegen lassen.
Auch beim DAX-Konzern Beiersdorf, dem Nivea- und Eucerin-Produzenten, macht sich die Corona-Krise bemerkbar. Die Zahlen und der Ausblick kommen nicht gut an. Und deswegen die Aktien von Beiersdorf im DAX mit einem deutlichen Abschlag von 6%.
Und wo steht der Euro?
Der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 20,33 und dann natürlich am Schluss auch noch der Blick auf den Goldpreis. Da geht es deutlich nach unten. Der Goldpreis verliert im Vergleich zu gestern Nachmittag rund 20 Dollar auf etwa 1.774 Dollar.
Danke, Jan Plate nach Frankfurt. Maria Eichhorn vertritt Deutschland bei der Kunstbiennale in Venedig im nächsten Jahr. Wenn Sie mehr über die Künstlerin wissen wollen, hören Sie gleich Kultur heute mit Karin Fischer. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.